damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur fünften Folge unseres TNW-Podcasts vom Parkett ans Mikro. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz herzlich meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Kastelian. Hallo Nick.
Hallihallo an alle zusammen.
Und wie ist dein Tag, Nick? Schön stressig?
Der erste Tag ist, glaube ich, gut gelaufen. Heute Morgen war ein bisschen, naja, wir haben Witz im Nachhinein, glaube ich, noch ein bisschen hören und lesen können. Es war sehr aufregend heute Morgen, aber jetzt läuft alles und ich denke, wir haben eine super Stimmung, von daher top.
Ja, denn wir sind heute immer noch auf der Dancecomp. Also diese Folge ist auch noch ein bisschen im Voraus produziert worden und das wird bei den nächsten zwei Folgen genauso sein. Aber dafür haben wir uns heute einen sehr tollen Gast eingeladen, nämlich niemand Geringeres als den Bundestrainer für die lateinamerikanischen Tänze von Tanzsport Deutschland. Und er hat sich trotz seiner vielen verschiedenen Anliegen hier auf der Dancecomp Zeit für unseren kleinen Podcast genommen. Er war mit seiner Frau Andrea deutscher Meister über 10 Tänze und deutscher Europa- und auch Weltmeister in den Lateintänzen und hat sicher ganz viele spannende Geschichten für uns dabei. Bitte begrüßt zusammen mit uns aus dem hohen Norden Bremerhaven Horst Bär. Hallo Horst.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
Jetzt habe ich dich auch lauter gestaltet, ja. Jetzt kann man dich auch hören.
Alles klar, also ich freue mich hier zu sein. Ich bin neugierig, was passiert.
Ja, das sind wir auf jeden Fall alle. Und das ist sehr schön, dass auch du den Weg zu uns gefunden hast, beziehungsweise auch der Einladung gefolgt bist. Wir hatten das ja jetzt, sagen wir mal, ein bisschen spontaner dich gefragt und dass du das auch auf der Dancecom machst, wo du ja eigentlich viel zu tun hast. Das ist wirklich toll, dass wir auch da so eine Unterstützung von dir bekommen. Das ist sehr nett von dir. Dankeschön.
Ja, es ist so, dass hier jetzt ja 3 Tage lang ständig Turniere sind. Einmal die lateinamerikanischen, die natürlich zu meiner Funktion als Bundestrainer Latein natürlich vor allen Dingen wichtig sind. Aber es gibt ja auch die 10-Tänze-Paare und auch da will ich natürlich dann sehen, wie die Leistungen so sind. Und wir haben ja auch die Senioren, ein breites Feld hier mit vielen verschiedenen Kategorien. Und die gehören heute einfach auch zu Tanzsport Deutschland so dazu. Und die müssen auch gewertschätzt werden und deswegen ist das einfach auch meine Verpflichtung, dass ich hier bin die ganze Zeit.
Ja, das ist sehr toll und man sieht dich ja auch immer, dass du in allen Sälen mal reinguckst. Ich habe dich ja auch vorhin noch im kleinen Offenbach-Saal gesehen, wo du einmal reingeguckt hast. Also das ist wirklich schön, dass du auch allen, egal ob Master, 2, 3 oder den Hauptgruppenpaaren die ganze Aufmerksamkeit schenkst. Das ist wirklich immer schön zu sehen, dass du wirklich für alle immer als Bundestrainer auch sichtbar bist.
Ich versuch's auf jeden Fall.
Ja, natürlich. In 3 Sälen kann man nicht gleichzeitig sein. Genau. Irgendwo läuft immer ein Lateinturnier. Du kannst dich ja auch nicht teilen. Aber dafür hast du ja, da kommen wir auf jeden Fall später noch zu, ein tolles Team um dich herum an Verbandstrainern. Aber als allererstes, wir wollen natürlich ein bisschen über dich erfahren. Wie bist du damals zum Tanzsport gekommen? Wie hat das bei dir damals angefangen?
Also das ging eigentlich los, beziehungsweise ich muss anders sagen, ich bin in eine Tanzschule reingeboren. Meine Eltern sind nämlich beide Tanzlehrer schon immer, also gewesen zu der Zeit, wo ich dann auch geboren wurde. Und ich bin über der Tanzschule in der Wohnung der Tanzlehrer dann praktisch mit Musik und mit allem groß geworden. Allerdings war es nicht so, dass gleich von vornherein feststand, ich soll Tänzer werden, sondern mein Vater war glühender Werder Bremen Fußballfan und der hätte, glaube ich, auch gerne gesehen, dass ich Fußballer geworden wäre. Und ich habe es auch ein paar Jahre lang in Bremerhaven im Fußballverein probiert. Mein Vater war sogar Trainer dann dort, weil er mich so unterstützen wollte. Aber ich habe auch andere Sportarten wie Tennis ausprobiert. Ich war beim Rudern, ich war beim Basketball, Leichtathletik. Ich habe alles ausprobiert, bis ich dann mit 14 nach der Konfirmation meinen Anfängerkursus gemacht habe oder machen musste, weil meine gesamte Klasse gerne zur Tanzstunde gehen wollte, was damals so üblich war nach der Konfirmation. Ja, und ich mit dazu und wusste ich noch gar nicht, ob ich das so toll finde, bei meinen Eltern jetzt in der Tanzschule zu sein, aber zur Konkurrenztanzschule, das war natürlich auch undenkbar. Also bin ich mitgegangen, ja, und nach dem Anfängerkurs kam dann der F-Kurs und nach dem F-Kurs kam der Bronzekurs oder FF-Kurs hieß das damals noch. Ja, und dann bin ich gleich in die Formation rein und dann ging das Ganze seinen Gang so. Ne? Also seitdem gab es nichts anderes mehr.
Also du bist auch in der Tanzschule deiner Eltern in den Tanzkurs, in den Anfängerkurs gegangen, ja?
Korrekt. Ja, es gab 2 Tanzschulen in Bremerhaven und die anderen, das war schon richtig Konkurrenz und das wäre undenkbar gewesen. Das wäre in Bremerhaven ein Skandal gewesen, wenn ich zur Konkurrenztanzschule gegangen wäre.
War das denn, dass du bei hat dein Vater oder deine Mutter dann den Kurs gemacht oder war das dann jemand anders?
Nee, also damals war es also tatsächlich noch so, ich glaube wie in allen Tanzschulen, das war ja so Anfang der 70er Jahre, da gab es die Tanzlehrer-Ehepaare und die haben haben eigentlich den Großteil der Kurse gemacht. Der Name der Tanzschule, der hieß dann ja eben immer wieder Tanzlehrer auch oder das Tanzlehrer-Ehepaar. Und es war noch nicht so, dass das jetzt große Unternehmen waren. Es waren auch in den meisten Tanzschulen zu der Zeit, da gab es Jugendkurse, da gab es noch gar kein Kindertanzen. Ich kann mich daran erinnern, dass damals in Berlin die Monika Keller, die hat dann schon mal so Kinderkurse gemacht, aber das war ganz, ganz selten. Es gab auch im Tanzsport zu der Zeit noch gar nicht diese ganzen Jugendklassen. Das ist ja eigentlich dann erst alles ab den 70er, 80er Jahren strukturiert worden. Nee, also ganz normal Anfängerkurs und dann ging es irgendwie dann weiter, ne?
Und du hast gesagt, mit 14 Jahren war das ungefähr. Ja. Das ist ja schon eigentlich relativ sehr spät als Tänzer, weil die meisten Profis heute fangen ja wirklich im Kindesalter an. Und trotzdem hat es ja, glaube ich, keinen Abriss getan, muss man sagen. Ne?
Ja, das ist aber damals auch, glaube ich, alles ein bisschen später gewesen. Mhm. Also die ganze Entwicklung war dann doch eine andere. Mhm. Wie gesagt, es gab auch damals im IDSF, hieß das ja damals, gab es auch noch gar nicht. Da gab es eine Jugendklasse und wenn man heute mal nochmal schaut, so im Blackpool zum Beispiel, da gibt es ja noch immer dieses Under 21. Das war damals alles. Alles, was unter 21 war, war in einer großen Gruppe. Ach, ja. Und das sind noch so die Überbleibsel dieser alten Strukturen und das hat sich dann erst eigentlich alles ja später entwickelt.
Ja, das ist, wenn man da dann mit 14 Under 21 tanzen müsste, wäre das ja, natürlich ja. Auch ein paar Jahre schwierig gewesen, bis man da irgendwo vorne mitgemischt hätte. Also du hast dann, du bist dann in die Formation als erstes eingetreten. Dein erster Berührungspunkt mit Leistungssport war quasi die Formation der TSG Bremerhaven.
Ja, und natürlich auch D-Klasse. Damals war es noch so, ich kann mich erinnern, 15 Punkte, 3 Platzierungen. Und dann war man schon C-Klasse. Das haben wir in 2 Turniertagen haben wir das gemacht, da waren wir schon C-Klasse. Das war, glaube ich, dann wieder so 20 Punkte und 3 Platzierungen. Dann warst du schon in der B-Klasse. Da staute es sich dann schon ein bisschen mehr. Also der Einstieg war relativ zügig. Was wir aber, wenn ich jetzt mal zurückreflektiere, und das finde ich heute viel, viel besser, dass das heute nicht mehr so schnell geht. Denn der große Hammer, dass wir dann eben doch irgendwann Technik lernen mussten, dass wir dann eigentlich viele Grundlagen erstmal erarbeiten mussten, das kam dann eigentlich erst später. Das kam damals eigentlich erst in der A-Klasse und in der S-Klasse. Und mit den Strukturen von damals würde heute gar keiner mehr durchkommen. Also das ist schon heute alles besser. Aber damals gab es auch noch nicht so viele Paare. Das war noch eine ganz andere Zeit. Also es war eine tolle Zeit, aber komplett anders als heute. Es war auch noch nicht so von Anfang an so Leistungssport orientiert, sondern es war wirklich so, du kamst aus der Tanzschule, das Tanzen hat Spaß gemacht, du bist da sehr frei rangegangen, es gab keine Privatstunden, es gab vielleicht mal ein Gruppentraining im Verein, das war's und dann ist man auf die Turniere gegangen und hat sich ausprobiert und die erste Privatstunde habe ich, glaube ich, in der B-Klasse genommen.
Also es war wirklich mehr Hobby als Leistungssport.
Ja, auf jeden Fall. Also ganz andere Zeit.
Und dann, als du dann in die A-Klasse, wo du ja dann gesagt hast, dass man dann so ein bisschen mehr Technik gelernt hat, dann ist es auch in ein Leistungssport-Level gegangen. Hast du das dann auch so wahrgenommen? Wie alt warst du dann so, als du dann in der A-Klasse warst?
Mhm. Ja, 17 so, glaube ich, 16, okay. 17, ja, also müsste so gewesen sein, keine Ahnung.
Und dann hast du aber auch für dich gesagt, das ist was ich auf jeden Fall weitermachen
ja,
will. Und
ja, wobei es ist so, dass bei uns war das so, ja, oder bei mir jetzt erstmal, denn Andrea, meine Frau und dann letzte Tanzpartnerin, war ja die dritte in Reihe. Ich hatte ja vorher erst eine für die D- und C-Klasse, dann hatte ich eine Dame, die habe ich in der B- und A- und Anfang S-Klasse gehabt, bis ich dann Andrea in der Konkurrenztanzschule getroffen habe. Also nicht, ich war nicht in der Tanzschule, aber wir waren dann irgendwie, haben wir uns auf einer Tanzveranstaltung getroffen und da habe ich dann sie abgeworben.
Hast du sie abgeworben?
Ja, genau.
Von das der ist, Konkurrenz.
Ja, genau, ja. Von der Konkurrenztanzschule, ja. Wo ich nie reingegangen bin. Natürlich in das Haus. Nicht, nee. Also dann auf jeden Fall in der A-Klasse. Also erst, ich wollte noch sagen, es war am Ende immer so, ich war in der D-Klasse und dann habe ich gedacht, oh, einmal in meinem Leben C-Klasse tanzen, das ist ja der Hammer, das ist ja so toll. So, und dann war man in der C-Klasse und dann, das war nicht so, dass man in der B- oder A-Klasse dann später schon gesagt hat, so, ich will jetzt Weltmeister werden. Nee, ich war in der B-Klasse und ich habe dann die A-Klasse beim Hamburger Lateinwochenende gesehen, das war immer ein großes Turnier Anfang Januar, das dann in Hamburg an zwei verschiedenen Standorten stattgefunden hat. Und da habe ich gedacht, oh, die A-Klasse ist so toll und das war ja ein Traum, da einmal zu sein. Also ich habe eigentlich nie so das ganz Große gesehen, sondern Schritt für Schritt. Und jeder Schritt war als Aufbau wichtig, um weiterzukommen. Und das hat mir auch eine gewisse Form von Ruhe gegeben. Und das war nicht so stressig dadurch auch, weil man nicht schon in der B-Klasse denkt, so in der S-Klasse oder so. Das war für mich noch viel zu weit weg. Man muss natürlich dazu sagen, dass auch Bremerhaven natürlich nicht der Nabel der Welt im Tanzsport ist.
Ja, also formationstechnisch ja, ist es
später,
ja auf jeden
Fall später geworden. Später geworden. Ja. Aber es ist schon so gewesen, dass das noch alles sehr provinziell war. Und aber es war okay und es war schön und es war ruhig und man konnte sich so in Ruhe entwickeln.
Das allein, also deine Ergebnisse, eure Ergebnisse geben euch ja auf jeden Fall da recht, dass das so für euch der richtige Weg war. Wer weiß, wie es anders gewesen wäre, ne? Wenn es nicht so diese Ruhe gehabt hätte in den früheren Jahren.
Ja, ne? Also, dass man sich erstmal finden konnte und auch für sich selber erstmal feststellen konnte, so, das will ich wirklich. Klar, und dann ist man irgendwann natürlich auch dann in die S-Klasse gekommen, weil Andrea mit ihrem Partner, so wie ich mit meiner Partnerin, wir waren natürlich schon talentiert, das hat auch jeder gesehen und fand also auch, dass Andrea mit ihrem Partner, so wie ich auch mit meiner Partnerin, da konnte man schon sehen, da sind Leute, die haben diesen Tunnel und wenn die was wollen, dann tun die auch was dafür. Und das war eben bei uns dann eben auch der Fall, als wir dann auch zusammenkamen. Und dann haben wir die erste S-Latein gemeinsam getanzt und sind gleich norddeutscher Meister geworden. Das war dann schon ein riesiger Schritt. Dann sind wir gleich Siebter auf der ersten deutschen Meisterschaft geworden und dann im Jahr darauf Finale. Und dann ja sind wir sechsmal deutscher Meister Latein, S-Latein, zweimal über 10 Tänze geworden, weil wir dann Standard auch noch trainiert haben. Also Latein fiel es uns ein bisschen leichter. Standard haben wir ein bisschen mehr dafür trainieren müssen, aber wir haben eigentlich die ganze Zeit auch immer 10 Tänze gemacht. Und ja, so hat sich das dann alles entwickelt. Nicht? Und dann bist du Zweiter in Deutschland und dann sagt man so, jetzt gehst du mal zur ersten Weltmeisterschaft. Und dann sind wir zur ersten Weltmeisterschaft gefahren, konnten dort auch gleich den 10. Platz machen. Das war auch super dann. Und ja, so hat sich das immer weiterentwickelt. Aber da haben wir auch noch nicht gedacht, wir wollen jetzt Weltmeister werden. Da haben wir gesagt, okay, nächstes Mal vielleicht 2, 3 Plätze besser. Ja, dann sind wir Siebter geworden und dann Sechster und dann Dritter, Zweiter. Ja, und dann, es ging immer langsam weiter, aber das war gut und wir haben immer unsere Ruhe gehabt zwischendurch.
Ja, das ist auf jeden Fall am Ende ja genauso gut gewesen, dass ihr erfolgreich oder Erfolg hattet dadurch und wahrscheinlich einfach Ruhe in euch selbst hattet.
Und eben auch in Bremerhaven, auch immer so ein bisschen weg vom Schuss, ja. Das war auch gut.
Ja, ja ist so. Aber ist schön in Bremerhaven, ja. Also das kann man ja nicht sagen. Genau, da bist du ja auch dann in den Formationssport eingestiegen und bist ja auch mit der Formation TSG Bremerhaven sehr erfolgreich ebenfalls gewesen.
Ja, das ist richtig. Also mein Vater hat ja Formationen auch vorher schon gemacht, der war ja Tanzlehrer, hat aber auch immer einen Verein dabei gehabt, weil er eben auch diese sportliche Komponente immer ganz wichtig fand und hat dann immer sonntags morgens von 10 bis 13 Uhr, weil da keine Kurse und nichts waren, dann irgendwie Formationstraining gemacht oder 11 bis 13 Uhr, keine Ahnung, das war so. So, und dann hat sich da so eine Truppe zusammengefunden von Leuten, die alle richtig Bock da drauf hatten. Ja, und das ist dann auch die Kernmannschaft gewesen, die dann 75, 76 deutsche Meisterschaften getanzt hat, dann auf einmal 76 deutscher Vizemeister wurde und 77 mit mir und natürlich eben 15 anderen, klar, sind wir dann deutscher Meister geworden, weil wir eben auch alle diesen Tunnel hatten. Ja, und da habe ich zu der Zeit aber auch schon angefangen, Formationen zu trainieren, B-Team, C-Team, habe Choreografien gemacht, habe dann auch schon für die A-Mannschaft mit die Choreografie gemacht. Das war dann, da sind wir dann ja auch Weltmeister 77 geworden in München.
Und die Formationen waren dann so deine ersten Trainererfahrungen?
Auch, ja, auch Einzel, also eigentlich alles. Mhm. Also, aber Formation auch, fand ich immer spannend, weil da konnte man sich auch künstlerisch noch mehr entfalten, Musik aussuchen. Ich habe schon sehr früh angefangen, damals mit Tonbandmaschinen eigene Musiken zusammenzuschneiden, so die dann auch für Turniere geeignet waren, also auch schon auf einem relativ hohen Level. Choreografien habe ich ja, glaube ich, meine erste Choreografie mit 16 Jahren schon gemacht, 17 Jahren.
Eine ganze Formationschoreografie.
Ja.
Da das ist schon, ja, Respekt. Das kann man, ja, das kann nicht jeder. Das müsst ihr mal, vorschlagen, vielleicht im Bundesjugendkader oder so. So, ihr müsst mal jetzt eine ganze Formationschoreo
ja, erstellen. Aber ja, das ist ja, das war damals die Zeit und das habe ich also sehr früh alles gemacht. Und dann hat mein Vater ganz zur Verstärkung den Harry Körner damals nach Bremerhaven auch geholt für 3-4 Jahre, der dann immer als Gasttrainer sozusagen dann nach Bremerhaven gekommen ist und dann das Ganze so den letzten nationalen oder internationalen Schliff gegeben hat, weil Bremerhaven, wie gesagt, immer ein bisschen weg vom Schuss. Der hat dann auch Andrea und mich in den ersten Jahren begleitet als Einzeltrainer, hat dann die Formation auch dann und da haben wir auch zusammen drin getanzt, dann trainiert. Aber den Rest der Zeit, er war ja eigentlich mehr nicht da, als dass er da war, er lebte ja in Süddeutschland schon immer, da habe ich das schon gemacht und habe insofern dann als Amateur, damals war das ja eigentlich auch gar nicht erlaubt, habe ich dann also auch schon Choreografien und sowas gemacht.
Für Einzelpaare?
Einzelpaare, ja, und ja. Auch... aber nicht, dass mir jetzt die Amateurtitel aberkannt werden, weil das ist ja auch ganz interessant. Bis 1986 durfte ich nie als Formationstrainer erwähnt werden, weil wir Amateure waren und als Amateure durften wir keine Trainertätigkeiten ausüben, beziehungsweise die Regel war, wenn du mit Tanzen in irgendeiner Form Geld verdienst, bist du Profi. So, und damit passte das nicht zusammen. Also ich hätte nie auf dem Trainerstuhl sitzen dürfen. Und wenn man dann so ein bisschen in der TSG mal schaut, dann sieht man, dann war Harry Körner und Helmut Bär Trainer, mein Vater. Und dann kam irgendwann Ellen und Hazel Fletcher, die aus England, dort super erfolgreiche Amateur- und Profitänzer, Weltmeister mehrfach. Aber die haben ja nie Formation gemacht, aber die haben sehr gute Einzelpaare gemacht. Ja. Die haben uns gemacht, die haben uns zu unseren späteren Weltmeistertiteln ja auch verholfen durch ihre Trainerarbeit. Und die waren dann die Trainer der Formation.
Ja, das wissen sie wahrscheinlich selber nicht, dass sie das
waren. Doch, die waren ja da. Gecoacht, also die waren auch beim Training dabei. Nein, die haben das auch voll mitgelebt und bei den Choreografien habe ich sie auch ein bisschen mit eingebunden. Aber es war eigentlich so, dass ich die ganze Zeit da das schon gemacht habe. Also weil ich es einfach von klein auf gelernt hatte.
Wir hatten es ja schon angesprochen, du bist ja Bundestrainer, aber du bist ja nicht du bist ja nicht alleine als Bundestrainer, sondern du hast ja ein Verbandstrainerteam um dich herum. Und ihr macht ja zusammen einen Bundeskader, wenn man das mal so den Leuten erklären könnte. Das ist ja auch anders als im Fußball, wo Herr Hansi Flick ein Team zusammenstellen muss und die es dann gegen eine andere Mannschaft spielt, sondern du bekommst ja 10 fertige Teams gestellt und die musst du ja noch versuchen, in irgendeiner Weise zu trainieren. Was sind da besondere Herausforderungen dich? Wie gehst du einen Bundeskader an? Was hast du im Kopf, um aus jedem das Beste noch rauszuholen in den 3-4 Tagen, wo jetzt zum Beispiel der Kombikader letzte Woche in Düsseldorf war?
Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich auch ein Hansi Flick einen Torwarttrainer hat, Spezialisten, die sich um Verteidigung und so weiter. Und so sehe ich das eigentlich auch. Dann kommt natürlich hinzu, die Paare haben ja einmal ihre Heimtrainer, die haben in den Landesverbänden manchmal dann auch wieder ihre zusätzlichen Trainer. Jedes Paar sucht sich auch nochmal persönlich durch Privatstunden jetzt bei internationalen oder nationalen Trainern nochmal einen Support und Unterstützung. Und das Ganze wird jetzt bei so einem Bundeskader ergänzt. Aber ich sehe meine Aufgabe auch nicht darin, sie jetzt final fit zu machen, sondern das machen die Heimtrainer, das machen die Coaches. Aber es ist so, es geht ja darum, welche Richtung das Ganze eingeht. Und da sehe ich eigentlich meine Hauptaufgabe, dass wir erstmal ein Team sind, das die Paare betreut über 3-4 Tage, dass sie als Team zusammenwachsen, dass sie auch, wenn sie im Ausland sind zum Beispiel, dass sie dort als Team super auftreten. Aber eben auch, wo geht die Reise hin in der Entwicklung? Geht die Reise, und das sind jetzt so Themen, die natürlich auch zurzeit mich sehr beschäftigen, wird das Tanzen immer sportlicher? Heißt es am Ende, wer den größten Schritt in einem Rumba-G-Schritt tanzt, ist der Beste? Oder wenn einer in einem Rumba-Takt mit einem Viervierteltakt bei 23 Takten pro Minute wie viele Schritte kann ich unterbringen? Tanze ich 3 Schritte, also das klassische Schrittmuster auf 2, 3, 4? Oder ist jemand besser, der 6 Schritte tanzt? Und da versuche ich eigentlich jetzt ganz klar gegenzusteuern. Es geht nicht darum, größer, weiter, schneller zu sein, sondern eigentlich mehr Charakter und mehr Persönlichkeit aus den Leuten herauszuholen. Und das bedeutet, dass ich auch in dem Trainerteam immer versuche, verschiedene Charaktere mit ins Boot zu holen. Auch internationale Trainer, die vielleicht manchmal gar nicht die Paare jede Woche sehen, aber die einfach aus ihrer eigenen Erfahrung, aus ihren Erlebnissen heraus so viel erzählen können und einfach den Horizont für unsere Kaderpaare immer wieder erweitern können, sodass die sich noch mehr Gedanken darüber machen, was sie eigentlich darstellen wollen auf der Fläche. Und wenn mir das gelingt, in einer positiven Atmosphäre, in einem guten Team, wo eine gute Stimmung ist und wo alle zusammen auch dann 3 Tage oder 4 Tage mit Freude verbringen, da sehe ich eigentlich meine Hauptaufgabe drin. Aber natürlich muss auch die Leistung stimmen, das ist ganz klar. Und ich sehe dann ja auch die Leistung im Kader, ich sehe die Paare aber auch häufig in den Landesverbänden oder in den Vereinen. Und dann sage ich natürlich auch schon mal, okay, sag mal, wo geht eure Entwicklung jetzt hier hin? Was passiert denn jetzt gerade für ein Mädchen? Da sage ich schon mal, wo sind deine Füße geblieben? Also ich meine, sie, ne? wo ist das Design der Füße geblieben? Oder wenn er zum Beispiel jetzt zu sehr auf Führung geht, dass er vielleicht seine Beweglichkeit im Rücken verloren hat und solche Sachen. Und da sprechen wir natürlich dann auch drüber und dann wird darüber auch gesprochen. Oder wenn ich Musik auswähle, auch für den Kader und sage so, jetzt tanz dazu, dann will ich natürlich auch sehen, ob die Tänzerinnen und Tänzer in der Lage sind, diese Musik, die ich jetzt ausgewählt habe, die manchmal auch nicht einfach ist, so zu vertanzen, dass ich würde ich sagen, ja, da sehe ich jetzt, da wird reagiert auf das, was von außen kommt. Und ich finde, das macht einen guten Tänzer und eine gute Tänzerin aus, dass man nicht nur einen Autopiloten anstellt, Mindset ist gefestigt und nur durchzieht, sondern ich möchte sehen, dass das spontan ist, dass das lebt und dass das auch, dass jeder Durchgang ein anderer wird.
Ja, also das was für eine Musik spielt, dass die Tänzer sich anders dazu bewegen, ne, um die Musikalität zu zeigen.
Natürlich bleibt die Choreografie, bleibt ja bestehen. Also es gibt bestimmte Strukturen, die natürlich bestehen bleiben. Aber innerhalb dieser Strukturen kann ich natürlich trotzdem noch viele Sachen sehr individuell gestalten. Und da will ich einfach hin, dass man dann eben sieht, dass wenn ich jetzt eine Anna Salita auf der Fläche sehe, dann soll die Rumba anders vertanzen, vielleicht als eine Christina Muschenska oder eine Jacqueline Joos oder wer denn sonst alles im Kader ist. Und da möchte ich dann eben halt sehen, so und wie flexibel sind die dann wirklich und können das dann eben auch musikalisch überzeugend umsetzen. Jeder in seinem eigenen Stil.
Ja, also das ist auch eine ganz wichtige Sache, auch für die jungen Tänzer alle da draußen, wenn man sich mal zum Beispiel jetzt, okay, Dancecomp ist jetzt für, wer das hört, ist das schon vorbei, aber wer Marius Christina zum Beispiel auf Turnier mal sieht, einfach mal über 3 Runden hinweg die Rumba zum Beispiel angucken und da wird mit Sicherheit die Rumba 3-mal anders aussehen. Na, das ist genau das gleiche bei Arthur und Anna, das ist bei den Top-Paaren ja so und das ist ja auch das Schöne daran, dass es nicht immer Autopilot, so wir machen die Musik aus und hören nur den Takt und laufen diese Schritte ab. Ne?
Das ist das, wo ich eben auch glaube, dass diese Prinzipien im Tanzen, die wir in jedem Tanz haben, also ich sage jetzt mal ganz simpel, in der Samba gehört zur Samba gehört der Bounce.
So. Das ist ein sehr guter Tipp.
Ne? So, im Cha-Cha haben wir das Cha-Cha One, dieses 4 und 1, wo man die Geschwindigkeit in den Beinen zeigt. In der Rumba habe ich ein wunderschönes 4-1, wo ich eine tiefe Hüfte sehen möchte, wo der Körper auch ein wenig atmen und zur Ruhe kommt, um dann wieder neu den Antrieb zu zeigen in die 2 rein. Solche Dinge zum Beispiel, das sind Prinzipien und die müssen einfach schon jetzt früh erlernt werden. Deswegen auch der Hinweis, dass wenn man mal vielleicht auch ein halbes Jahr länger in einer D- oder C-Klasse ist und diese Prinzipien schon noch besser versteht und auch umsetzen kann, das wird am Ende viel einfacher, als wenn man dann in der A-Klasse ist und dann auf einmal am Ende sagt oder dann plötzlich sagt, ich muss ja das Tanzen komplett neu erlernen, das habe ich ja noch nie gehört. Dann denke ich mir, was hast du denn die ganzen Jahre gemacht?
Ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja. So, und ich finde das total wichtig und ich finde es traurig und mir tun die Paare leid. Ich verurteile die Paare nicht, sondern eigentlich denke ich mir, da stimmt doch was in den Strukturen nicht, denn ein Paar geht ganz normal ins Gruppentraining und muss doch gefördert, gelenkt und geführt werden und muss auch solche, ich sag jetzt mal, solche banalen Informationen natürlich auch bekommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind sie zwar so super talentiert, dass sie trotzdem in die A-Klasse kommen. Und wenn man dann sagt, ja, aber ich habe noch nie den Bounce richtig verstanden und bin in der A-Klasse in der Samba, dann denke ich, da ist irgendwas völlig falsch gelaufen.
Irgendwann ist dann ja auch dieser Durchlauf von den Klassen ist ja dann irgendwann mal vorbei, weil höher als eine S-Klasse gibt es nicht. Und da ist dann das Problem, was dann entstehen wird, ne?
Genau, und das Problem, das hatten wir aber damals zum Beispiel auch, wenn ich nochmal ein bisschen in die Vergangenheit gehe, denn ist es so, wir waren denn schon deutscher Vizemeister und dann haben unsere Trainer gesagt, so, jetzt fahrt ihr mal nach England und tanzt mal in London, nee, oder Blackpool damals das erste Mal ein Turnier. Und was passierte? Wir als deutscher Vizemeister, 10. der Weltmeisterschaft, fliegen in der 2. Runde raus. Na super, wir haben auch nur gedacht, okay, das ist ja aber jetzt die richtige Klatsche. Ja. Aber wir beide haben dann gesagt, okay, es ging. Damals haben wir uns nie gedacht, wir müssen jetzt Stunden nehmen, um Erfolge zu haben, sondern wir haben gesagt, okay, die wollen was anderes sehen von uns. Irgendwas stimmt nicht mit uns, weil sonst würden da 11 englische Wertungsrichter, die uns zwar nicht kennen, uns aber nicht in der 2. Runde rausschmeißen. Sorry, vielleicht nicht in die Endrunde werten, aber nicht in der 2. Runde rausschmeißen. Da muss also bei uns irgendwas so massiv falsch laufen. Und unsere Trainer in Deutschland haben gesagt, okay, wir werden euch mal mit sehr guten Trainern dort in Verbindung bringen und dann nehmt doch mal ein paar Stunden und fragt mal, was die von euch so denken, wenn die euch so tanzen sehen. So, und dann sind wir zu einer sehr erfolgreichen Trainerin gegangen, die damals alle Weltmeister trainiert hat. Die hat dort in ihrem kleinen Studio eine Fensterbank gehabt und da waren alle Weltmeister der letzten 20 Jahre. Und ich komme da rein und sehe nur diese ganzen, und Andrea natürlich auch, wir sehen nur diese ganzen Fotos da und wir waren so eingeschüchtert. Das war also der Schock für uns. So, und dann sitzt sie da mit ihrem Kaffeebecher und Zigarette. Ist witzig, damals hat man auch noch geraucht, yes, in Privatstunden. So, und sagt, okay, dance your 5 dances. So, und dann haben wir unsere 5 Tänze getanzt. Und dann trinkt sie ihren Kaffee, kein Kommentar, nichts gesagt. Nach 5 Tänzen sagt sie, again. So, wir nochmal getanzt, da habe ich gedacht, okay, das ist ja eine super Stunde. Dann der zweite Durchgang, dritter Durchgang, again. So, und dann haben wir dreimal durchgetanzt und hat sie gesagt, ja. Mhm. So, und dann hat sie mit uns einfach ganz banale Übungen gemacht. Ich musste meine Arme zur Seite nehmen, kriegte den Gegenstand in die Hand gedrückt und sollte jetzt mich bewegen. So, und heute weiß ich, ich war mehr Formationstänzer als Einzeltänzer. Und Formationstänzer haben fixierte Arme. Die stehen einfach nur gerade, meistens im Hohlkreuz, haben die Arme zur Seite raus, gucken immer schräg nach oben. Und wenn ich mir vorstelle heute, dass ich so Blackpool getanzt habe, sah ich aus wie ein Kasper. So, und dann gucken da die ganzen Weltmeister, die da werden, die gucken dich an und denken, was ist das denn?
Was macht der da?
So, und diesen Reset, den mussten wir durchleben. Und das waren insgesamt 6 Jahre, die hart waren. Die aber die Deutschen und unsere deutschen Trainer zusammen mit den englischen Trainern durchgezogen haben. Und dann haben wir alles gewonnen. Und dann, insofern habe ich alles richtig gemacht. Oder wir.
Das auf jeden Fall. Du bist ja nicht nur für Bundeskader zuständig, sondern du bist ja auch für ein bisschen so für die Wertungsrichter zuständig. Denn du machst ja du leitest das ja so ein bisschen an, die Fortbildung für die Top-Wertungsrichter. Und wer das nicht weiß, was die Top-Wertungsrichter sind, das sind die Wertungsrichter, die die deutschen Ranglisten und die deutschen Meisterschaften werten. Das heißt, die eigentlich die Top-Wertungsrichter, die wir haben. Und das ist auch so ein bisschen deine und von Rudi die Aufgabe, die auch ein bisschen fortzubilden. Gibt es, das habt ihr ja immer noch, dieses Jahresthema, habt ihr habt ihr einen regen Kontakt drüber, braucht ihr immer so fürs Jahr ein Thema und versucht ihr die Wertungsrichter am besten anzuleiten, was sie da sehen sollen von den Kaderpaaren, die ja dann auch da demonstrieren, also wie ist das so für dich von der Außenwahrnehmung?
Also das große Problem ist, wir haben ja einmal den internationalen Verband, das WDSF, und wir haben den DTV, Tanzsport Deutschland. Und es ist nicht unbedingt immer so, dass das total gleichmäßig sich entwickelt. Wir haben in Deutschland eine Struktur, dass eigentlich das musikalische Tanzen ganz stark im Vordergrund steht und das Partnering. Und im WDSF gibt es natürlich die Komponenten auch und ich glaube, das WDSF wird auch nie sagen, dass das nicht so ist, aber es ist so, da geht es schon ein bisschen mehr in die Geschwindigkeit rein, in die Größe, in Dynamik, Energie, Kraft. Und meine persönliche Meinung ist, wenn ich einen guten Tänzer oder eine gute Tänzerin sehe, dann möchte ich keine Kraft sehen, sondern eigentlich für mich ist eher eine Qualität, dass mit einem Minimum an körperlicher, muskulärer, dass die Muskeln eingesetzt werden, also ohne Kraft, man die Bewegung hinbekommt, sodass sie also leicht und natürlich und organisch aussehen. So, und im WDSF gibt es schon mal die Entwicklung dahin. Nee, da muss aber, das muss alles größer und deutlicher und stärker werden. So, und dann stehen wir in dieser Schwierigkeit in Deutschland. Wir müssen auf der einen Seite unsere Paare für die internationalen Turniere vorbereiten. Auf der anderen Seite wollen wir aber eigentlich in Deutschland eine andere Entwicklung haben. Und das ist ein schwieriger Spagat. Und da haben wir eigentlich immer in Zusammenarbeit, also der Standard-Bundestrainer oder Bundestrainerin, Martina, ihr war das ja vor Rudi, oder ich jetzt für die letzten 12 Jahre, haben wir uns immer zusammengesetzt und haben gesagt, so, was sehen wir international, was gefällt uns nicht, wo würden wir gerne gegensteuern und versuchen dann eben auch die Top-Wertungsrichter, die auch in ganz viele von denen haben ja auch eine WDSF-Lizenz, die so ein bisschen in die Richtung zu lenken, Leute, es ist nicht immer nur wichtig, statt 5, 7 Drehungen zu machen oder statt 6 Schritte im Takt 12 Schritte zu machen, sondern vielleicht ist ja auch mal das Gegenteil auch mal ganz toll. Und so sind eigentlich viele Jahresthemen entstanden. Und so versuchen wir, eine Grundlage immer wieder herzustellen, also zu sagen, so, das sind die Grundlagen, das sind die Prinzipien. Und dann eben auch sagen, Vorsicht, passt auf, lasst euch nicht durch zu viel Aktionismus irgendwie ablenken, sodass ihr eigentlich nicht mehr auf die Grundlagen achtet. So, und das sind so Dinge, es ist schwierig, aber das versuchen wir zumindest. Und ich glaube, dass es uns bei einer großen Anzahl der Wertungsrichter, vielleicht nicht immer bei jedem, aber bei den meisten auf jeden Fall, dass wir dort ankommen und dass die auch verstehen, wo wir eigentlich hinwollen.
Also das ist auch sehr wichtig, dass es ja keinen Schwierigkeitsgrad Bewertung im Tanzsport gibt, was ja auch finde, was sehr gut finde, weil wer sagt denn, dass ein, wie du gesagt hast, 12 Schritte in 2 Takten in der Rumba einfacher oder schwieriger zu tanzen ist als eine ganz normale Basic Open Hip Twist, ja? Wer kann mir das denn beweisen, dass das nicht schwerer ist?
Im WDSF steht das aber drin, im WDSF-Regularien.
Ja, schade. Deswegen habe ich keine WDSF-Lizenz wahrscheinlich.
Ja, aber vielleicht wäre es gar nicht so schlecht. Du hättest eine und würdest dann aber anders werten als...
Ja, wahrscheinlich.
Also ich muss immer sagen, also es ist ja so, ich behaupte trotzdem mal, dass am Ende immer der Richtige gewinnt.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich finde am Ende, on the end of the road, passt es schon. Aber es ist so, dass manchmal der Weg dorthin sehr viel über Umwege geht und dass es manchmal wirklich schwierig ist. Und manchmal müssen die Paare schon sehr viel Geduld haben, weil es nicht, also manche Ergebnisse kannst du auch kaum erklären. Das muss ich auch sagen. Aber ich sage immer, okay, wenn einer wirklich gut ist und diszipliniert, fleißig trainiert und wirklich auch an den Prinzipien letztendlich arbeitet, sodass das Tanzen kraftlos und organisch aussieht, dann kann man irgendwann an so ein Paar nicht mehr vorbei. Und da ist es auch egal, aus welchem Land man kommt oder aus welcher Stadt. Und wenn man dann aus Bremerhaven kommt,
Weltmeister werden. Ne? Eben, also ich meine, genau. Das ist ja, du bist ja Richtig. Das beste Beispiel. Also du Richtig. Hast ja gesagt, Bremerhaven ist ein bisschen weg vom Schuss gewesen, damals auch schon, weil es nicht, ja. Aber du bist Weltmeister, Europameister geworden. Da kann niemand sagen, das ist, ja, aber ich komme aus, weiß ich nicht, irgendwoher und deswegen kann ich nicht deutscher Meister werden.
Oder dass ich nur in einem großen Club sein muss. Nein. Die TSG Bremerhaven war damals auch ein kleiner Club und der stand nicht für Einzeltänzer überhaupt nicht, dann irgendwann für Formation, aber nie für Einzeltänzer und trotzdem kannst du das schaffen. Also ich glaube, dass du musst nur an dich glauben und du musst aber vor allen Dingen auch extrem diszipliniert, ehrgeizig sein und du musst am Ende auch wirklich ehrlich deine 4, 5 Stunden am Tag im Saal stehen und trainieren. Und da kann ich auch nur an alle jungen Tänzerinnen und Tänzer den Appell weiterleiten. Damit ist aber nicht gemeint, ständig aufs Handy zu gucken, ständig auf Instagram oder TikTok zu sein. Nein, ich stehe vorm Spiegel, analysiere meine Bewegung und wenn ich sie verstanden habe, beginnt eigentlich erst der harte Teil, denn dann muss ich das tausende Male wiederholen, damit der Körper irgendwo in so ein Stadium kommt von Muscle Memory, dass dann so Dinge so langsam sich setzen. Und manche Dinge setzen sich nie, die müssen immer wieder aufgefrischt werden. Und Also wenn man dann hört, ja, ich habe das verstanden, ich weiß, wie das geht, dann denke ich, ja, schön.
Ja, ja. Das sehe ich.
Tanz es doch mal auch so. Tanz es doch mal auch so.
Mach's doch einfach.
Ja, mach's doch einfach mal. Aber das ist schon manchmal schwierig.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also das sind wichtige Tipps, die ihr hier zu hören bekommt. Und das kriegt ihr einfach alles hier so umsonst. Ansonsten, also, da müssten wir eigentlich mal gucken, dass wir das auf eine Premium-Folge setzen oder so. Weil diese Tipps, also, das ist so, so wichtig, diese Disziplin zu haben. Das hat ja Arthur uns auch erzählt, ne? Dieser Tipp an die jungen Tänzer, Disziplin auf die Absolut. Trainer hören, ne? Ja. Am Anfang vor allen Dingen hören und trainieren, trainieren, trainieren.
Genau, das ist es. Wir haben jetzt noch ein Spezial mit dir vor, unserem heißgeliebten Pump, nennt sich das, ist ein Fragebogen, 10 kurze, knackige Fragen, 5 haben mit dem Tanzsport was zu tun, 5 sind eher so alltägliche Fragen, muss jetzt auch nicht unbedingt aus der Pistole geschossen kommen, aber gerne auch, wenn du eine Anekdote hast, ist auch kein Problem.
Ja.
Ich fange mal direkt an, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Schon immer, oder?
Nee, ich hatte auch mal eine grüne Teephase.
Ja, das weiß ich auch noch. Deswegen war ich jetzt überrascht, dass du Kaffee gesagt hast.
Aber die ist gerade wieder vorbei.
Also gerade Kaffee.
Ja.
Okay. Hast du, beziehungsweise habt ihr zu Hause Haustiere?
Ja.
Hunde, Katzen?
Hunde. Also Andrea und ich, wir haben einen Jack Russell Terrier. Aha. Unser Sohn wohnt bei uns. Der hat einen Boxer. Das ist natürlich die ideale Zusammenstellung. Aber ja, Sam ist der Jack Russell, der Boxer ist James und unsere Tochter Vanessa, die hat noch einen deutschen Pinscher und die kommen manchmal auch zusammen, alle drei, und das ist schon cool. Und ich bin der Hundespieler, weil die Hunde drehen sofort durch, wenn sie mich sehen, weil ich irgendwie eine Energie in mir habe, die lieben das einfach.
Also Horst, der Hundeversteher.
Ja, oder irgendwie sowas, genau, in die Richtung geht das, also das funktioniert gut. Mhm.
Diese nordische Fröhlichkeit in dir, ja.
Maybe.
Ja, hattest du auch früher oder vielleicht im Laufe der Zeit auch ein Lieblingsschulfach oder so eine Lieblingsrichtung, wo du gesagt hast, das hat mich auch sehr beeinflusst? Vielleicht Sport wäre naheliegend, aber vielleicht auch zum Beispiel Musik oder ähnliches?
Ja, Musik auf jeden Fall, wobei meine musikalischen Erfahrungen mit Blockflöte, das ist ja der Standard. So,
ja, ja, genau.
Man lernt ja so klar. Irgendwann so, oder jedenfalls früher hat man dann ja auch immer mit Blockflöte und Xylophon angefangen und so. Ja, nee, Musik fand ich schon gut, aber ich muss tatsächlich sagen, dass bis zu dem Einstieg in das Tanzen rein, ich gesucht habe. Und eigentlich nie angekommen bin. Und in dem Moment, wo ich dann mit dem Tanzen angefangen habe, wusste ich, ich bin angekommen.
Und dann hast du auch musikalisch gesagt, so Blockflöte. Lass ich jetzt mal.
Blockflöte hab ich dann zur Seite gelegt.
Gut, gut.
Ja, wer weiß, vielleicht wäre noch ein großer Blockflötenspieler aus
dem Ort. Ja, genau, who knows.
Weltmeister im Blockflötenspiel, ne?
Gibt's das?
Keine Ahnung.
Stimmt, ja, stimmt. Lars, wenn du jetzt hier sowas raushaust, dann jetzt hier gleich mal bei Wikipedia gucken.
Ja, bestimmt. Also das ist auch bestimmt sowas, das kann es ja nicht geben. Wie sieht denn, du bist Bundestrainer, das heißt, du hast ja extrem viel mit dem Tanzen jeden Tag zu tun, aber wie sieht denn ein Tag aus, wo du mal nichts mit dem Tanzen zu tun hast, oder gibt es sowas überhaupt? Und wenn es diesen nicht gibt, wie sähe es denn aus? Also wie würdest du dir einen tanzfreien Tag am liebsten vorstellen?
Also erstmal für mich das Allerwichtigste ist Familie. Also das muss ich immer mal sagen. Also auch, das kommt sogar vor dem Tanzen. Also ich möchte keinen Tag missen, den ich mich mit Tanzen irgendwo beschäftigt habe. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen den Luxus inzwischen, weil es ist ja so, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber Andrea und ich, wir haben ja auch noch eine große Tanzschule in Bremerhaven. Also wir haben die von meinen Eltern übernommen. Das heißt, das ist unsere Base sozusagen. Deswegen sind wir auch immer in Bremerhaven geblieben. Und Andrea hat gleich gesagt, sie will sich um die Familie kümmern, Kinder und so weiter und das Haus, dass alles in Ordnung ist und sie will nicht reisen. Das war eigentlich von vornherein die Entscheidung und dann hat sie gesagt, so, du machst das ruhig ein bisschen. Ich sage, ja, ich habe da auch ein bisschen Lust zu und auch mal andere Sachen auszuprobieren, Formationen, Paare, alles, jetzt Bundestrainer. Aber ich bin immer froh, wenn ich nach Hause komme und da ist es tatsächlich so, wir haben einen sehr schönen Garten und ich habe die Liebe zum Garten dann irgendwann auch entdeckt und finde das also total schön, da auch in den Beeten im Unkraut zu wühlen und meinen Rasen oder auch die Beete unkrautfrei zu haben. Hört sich jetzt ein bisschen strange an, aber das ist für mich maximale Entspannung und man tut etwas, man wird geerdet, habe ich das Gefühl. Und jetzt ist es so, seit Corona, weil der Garten dann nach 2 Monaten fertig war, ich hatte nichts mehr zu tun, habe ich tatsächlich mit dem Kochen angefangen. Und das finde ich jetzt auch total spannend. Und also mindestens 2 bis 3 Mal pro Woche, wenn ich also zu Hause bin, stehe ich vormittags am Herd und fange an, irgendwelche tollen Gerichte auszuprobieren.
Was ist denn dein Lieblingsgericht?
Ich mache zum Beispiel das? Asiatische, so zum Beispiel Chicken Teriyaki, aber alles selbst gemacht. Also jetzt nichts aus der Tüte oder so, mit Sake und Mirin und Tamari und diese ganzen Dinge, alles da, volles Programm drin. Aber auch so deutsche Küche, fange ich an, ob ich jetzt Königsberger Klopse dann mal ausprobiert habe oder solche Sachen. Also ich gehe da so richtig rein, probiere aber, jetzt sind wir gerade auf so einer Low-Carb-Geschichte. So, dann bin ich also im Supermarkt. Also als ich anfing, ich wusste nicht mal, wie Ingwer aussieht und solche Sachen. Also ich war da in der Gemüseabteilung und dachte nur so, okay, Ingwer muss ich jetzt kaufen. So. Und der Supermarkt meines Vertrauens, die wissen schon, wenn ich da reinkomme, na Herr Bär, wird wieder gekocht und so weiter. Also es ist ganz witzig. Nein, aber es ist tatsächlich so, das macht total viel Spaß und wird in der Familie super angenommen und die freuen sich, wenn ich koche und das ist schön. Das macht Spaß.
Eine willkommene Abwechslung zum Tanzstress auf jeden Fall. Ja, natürlich. Du bist ja nicht mehr aktiv oder ihr seid nicht mehr aktiv. Wie sah es denn damals aus, als ihr noch aktiv gewesen seid an einem Turniertag? Was gab es da Ritualien, die ihr hattet zwischen euch, Absprachen, die eingehalten werden mussten?
Ja, auf jeden Fall Spaghetti Bolognese.
Egal, wo ihr seid.
Ja, das war alles, das gehört alles dazu. Nein, es ist so, also das war zwischen uns beiden, das war also alles ganz klar. Andrea so 2 bis 3 Stunden vor Turnierbeginn aufgestanden. Wir haben meistens geschlafen. Also wir haben irgendwie am Tage versucht, nochmal zu schlafen. Dann ist sie aufgestanden, ins Bad gegangen. Dann hat sie sich die Haare gemacht. Das hat sie damals alles selber gemacht. Sie hat sich selber geschminkt und so weiter. Alles war soweit fertig. Eine Stunde vor Turnierbeginn hat sie mich geweckt. So, dann musste das Essen am besten schon warm sein. So, wir hatten dann auch so einen kleinen Kocher fürs Zimmer und so.
Also
wir
waren, gemacht,
ja, natürlich, aber nein, das war alles, das war so, ich wäre nicht jetzt ins Restaurant gegangen. Ja. Nein, und dann war das wirklich so, ja, einmal geduscht, einmal geföhnt, bisschen Haarspray obendrauf, so. Fertig. Make-up war auch noch nicht so die Welt damals, so, das war noch relativ natural alles. So, und dann eine halbe Stunde vorher bin ich dann zur Halle und dann eine halbe Stunde später konnte ich tanzen. Und dann ging das Turnier los, 6 Runden, das war mir vollkommen egal. Ich brauchte auch keine große Aufwärmphase, sondern habe dann mit Andrea die Linksrollen am Anfang in unserer Samba getanzt und dann waren wir auch aufgewärmt beide und dann ab da konnte das Turnier losgehen. So. Also man muss dazu aber auch sagen, ich habe darüber viel nachgedacht, dass das heute anders ist. Wir haben damals auch sehr körperlich getanzt. Wir haben sehr viel Akrobatik damals in den Choreografien gehabt. Und es ist so, aber wir haben auch sehr, 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 sehr viele Shows schon getanzt. Als Amateur durfte man auch Shows tanzen, solange das Geld an den Verein ging. Und dann konnte man über Fahrtkosten das irgendwie wieder zurückbekommen. So. Und wir haben dann schon Auftritte gehabt und das war meistens so in irgendwelchen Stadtteilen, wo du dann irgendwo in der Küche gestanden hast, da konntest du dich auch nicht stundenlang aufwärmen. So, und dann ging da irgendwie eine Tür auf, wo normalerweise das Personal durchging, dann kam die Ansage, dann bist du da raus oder musstest du deine Leistung abrufen. Da kannst du nicht 2 Stunden vorher sagen, jetzt wärme ich mich irgendwo auf, ich brauche meinen extra Raum, ich brauche meine Matten und so. Nee, das ist einfach, du bist da in irgendeiner, hinter der Küche, in irgendeinem Raum hast du dich umgezogen und so, kleiner Spiegel. Ja. So, wie das ja häufig in den Stadtteilen, gerade so in den 80er, 90er Jahren war. So, und unsere Körper haben sich daran gewöhnt, von 0 auf 100 zu gehen. Und so sind wir im Prinzip auch ins Turnier gegangen. Das war unser Ritual.
Ja, aber ich meine, wenn es klappt, also da kann sich ja niemand beschweren. Da kann mir niemand sagen, ja, so dürft ihr das ja nicht machen.
Nee, also es hat funktioniert. Ja, genau. Und wenn wir jetzt auch Black Bull oder sowas getanzt haben, wir haben uns nicht eingetanzt. Wir haben morgens gerne noch am Tag des Turniers richtig eine Stunde trainiert, dann geschlafen, gegessen, fertig gemacht. So, und dann abends zum Beispiel dann aufs Turnier gegangen. Aber dann bin ich nicht mehr auf die Fläche gegangen, weil wir haben natürlich auch so einen Kult um uns gemacht. So, neue Kleidung, keiner sollte uns vorher sehen, alle sitzen im Saal. Wir kommen in der Runde auf die Fläche und dann nicht so, dass wir uns schon vorher da so eintanzen und so. Nee, dann sind wir erschienen und waren da.
Ja, schön. Dann hat das für euch geklappt. Das ist auch richtig so. Hast du einen Lieblingstanz?
Oh.
Muss auch kein Lateintanz sein, wenn du
sagst.
Nee,
das ist mir schon klar. Nein, also ich fand immer für uns persönlich Rumba sehr schön. Jive war immer sehr gut bei uns, aber Rumba war mehr so mein Herzenstanz. Und in den Standardtänzen, weil wir auch vom ersten, also unser allererstes Turnier, was Andrea und ich getanzt haben, war ein 10-Tänze-Turnier. Und das allerletzte, was wir wo wir Weltmeister dann über 10 Tänze bei den Profis wurden, war auch ein 10-Tänze-Turnier. Und Standard Slow Foxtrot.
Hast du denn auch Lieblingsfiguren in beiden, im Standard und Latein, oder?
Liebling, also Slow Foxtrot, Federschritt, geschlossene Linksdrehung, Dreierschritt, Hovercross und dann in die Flechte oder so rein. Das war unser absoluter Lieblingsschritt. Da haben wir auch am meisten Geld für bezahlt übrigens.
Ich glaube, da bist du nicht alleine.
Also alle Standardleute wissen Bescheid, ja, was damit gemeint ist. So, und Latein, natürlich kann man dann immer darauf kommen und sagen, ja, Andreas Pirouette, die Lankenau-Pirouette, das ist ja Andreas
ihr Name,
Mädchenname. Ja. Und sie war ja damals die erste Dame, die diese Drehung oben mit dem Bein zur Seite rausgedreht hat. Und dann wurde das ja irgendwann die Lankenau-Pirouette. Natürlich, aber ja, wir hatten verschiedene Figuren. Also wir haben alles Mögliche ausprobiert. Da kann ich jetzt nicht sagen, das ist nun meine persönliche Liebe.
Als ihr noch aktiv wart, wer war eure Vorbilder, als ihr noch nicht in den Finals in Deutschland oder so getanzt habt?
Ja, das war eigentlich so. Also als wir B-Klasse waren, da habe ich ein paar zum Beispiel aus der A-Klasse gehabt. Da habe ich die gesehen und gedacht, auch einmal im Leben so tanzen. Und zwei Jahre später waren die immer noch A-Klasse und wir waren S-Klasse. Also so, dann gab es dann die internationalen Paare. Klar, dann hast du Fletchers gesehen, dann hast du dann Espen und Schirsten Saalberg, solche Koryphäen dann auch gesehen. Und das waren schon deine Vorbilder, aber irgendwann waren wir eben auch in einem Stadium, wo wir mit diesen Leuten zusammen trainiert haben, wo wir mit diesen Leuten auch, mit diesen Paaren zusammen auch Reisen gemacht haben, dass wir dann in die USA oder nach Japan oder irgendwo zusammengefahren sind, weil die Profis waren, wir waren Amateure, dann waren wir irgendwann Profis. Ja, und dann waren unsere Idole dann eigentlich weg, aber da waren wir ja selber schon eigentlich in der Stufe und haben da uns unser Leben dann gehabt.
Gut. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr
Wenn ich jetzt, also von Standard haben wir natürlich auch Idole gehabt, da kann man nicht sagen, Bill und Bobby Irwin, mit denen wir auch trainiert haben, Anthony Hurley, Bob Burgess mit der Doreen Freeman damals, das waren schon auch coole Paare, die uns einfach, aber auch Werner und Ingrid Führer oder auch Wolfgang Opitz damals mit der Evelyn Opitz, die haben uns ja alle begleitet über die ganzen Jahre. Ja. Und das waren auch unsere Vorbilder. Die haben uns gelenkt, geleitet und die haben uns einfach auch den Weg aufgezeigt, den wir selber bestreiten mussten. Aber sie haben uns so Leitplanken gegeben. Und da wussten wir, da, wenn wir weitergehen wollen, müssen wir da lang gehen. Und das war gut.
Ja. Alle Namen, die Horst gerade genannt hat, solltet ihr auf jeden Fall mal irgendwo gucken, ob ihr davon noch Videos findet. Das sind auf jeden Fall extremst gute Tänzer gewesen und wirkliche Legenden in unserem schönen Sport. Was hättest du dir gewünscht, als du damals angefangen hast, schon zu wissen, was du jetzt weißt? Also irgendwie so, das ist auch so ein Tipp an junge Tänzer, dass du einfach denen vielleicht auf den Weg geben kannst.
Ja, also auf jeden Fall, dass diese ganzen Prinzipien, die Principles, die ganzen Grundlagen, dass man sich da mehr mit beschäftigt. Ich bin sehr technikaffin, weil ich glaube, dass selbst das allerbeste Paar eine gute Technik braucht, sodass dann oben raus dann die Individualität rauskommen kann und die Persönlichkeit. Aber diese Technik ist wichtig und wir haben damals ewig Rumba-G-Schritte trainiert, nicht weil wir sie nicht konnten. Erstens musste unser Muskelapparat immer wieder in diese Wiederholung rein und zweitens haben wir dadurch Musikalität, wir haben Verständnis von Gewichtstransport und das alles gelernt. Und natürlich kann man von einem Fuß zum anderen gehen, das kann man ab ein Jahr. Aber wir reden jetzt über eine hohe Kunstform und ich glaube, dass viele heutzutage zu früh zu zufrieden sind und sagen, ich kann's. Und dann denke ich mir, selbst ich habe noch nicht alles verstanden, selbst ich lerne noch dazu. Und wenn dann mir ein 18-Jähriger oder 17 oder auch 25-Jähriger sagt, ich habe es verstanden und ich weiß genau Bescheid, dann denke ich, ja, aber du wirst es nie schaffen.
Ich weiß, dass du hast mir oder mir und meiner damaligen Partnerin mal, ich glaube beim Team 13 war das, da hast du mir mal uns mal eine Geschichte erzählt, dass du, als ihr, glaube ich, im ersten Profijahr in kurz vor Blackpool wart, da hattet ihr, ich weiß nicht, ob es mit Alan oder mit Espen war, Privatstunden, der euch dann 6 Einheiten was, Rumba Walks, eine Woche vor Blackpool noch durch den Raum gejagt hat, ne?
Ja, da, es ging, die Choreografien sind eigentlich zweitrangig. Letztendlich geht es darum, wie gut du eigentlich dich bewegst und wie harmonisch deine Bewegung aussieht. Und das haben wir damals gelernt. Das ging nicht um die Choreografie. Heutzutage sehe ich viel auswendig gelernte Choreografien. Und wenn Paare dann nicht in ihren Choreografien performen, sondern sie sind zum Beispiel bei einem Bundeskader und sie müssen dann dort auf einmal eine Folge tanzen, die sie nicht mit ihren Heimtrainern ausgearbeitet haben, wenn dann ein S-Klassenpaar auf einmal aussieht wie ein B-Klassenpaar oder wenn ich eine Rumba-Basic-Choreografie tanze und eigentlich manchmal ein C-Klassenpaar vielleicht sogar besser aussieht als ein S-Klassenpaar, dann sollte ich mir Gedanken machen. Das heißt nicht, dass sie nicht in ihrer Choreografie S-Klasse aussehen, aber wenn sie nicht ihre ausgearbeiteten, fertigen Choreografien tanzen, dann verlieren sie auf einmal ihren Zauber. Und das sollte jedem zu denken geben, weil dann irgendwas in dem System nicht stimmt.
Eine Frage haben wir noch. Gibt es so unerledigte Dinge oder so Wünsche, die du vielleicht noch hast, die du noch erfüllen musst, so eine Art Bucketlist, wo du sagst, ich will noch das und das Land bereisen oder vielleicht die und die tolle Person noch treffen oder das und das Rezept noch vielleicht unbedingt ausprobieren, also ja. Was du noch unbedingt erleben willst.
So, jetzt
Sauerbraten.
Jetzt kommt alles raus. Nee, jetzt kommt nicht der Sauerbraten. Wobei, doch, den habe ich auch schon ein Rezept. Das dauert 3 Tage, glaube ich,
zum Sauerbraten. Ja, Sauerbraten.
Ja, das ist, habe ich schon im Kopf, aber bin noch nicht zugekommen.
Da musst du meinem Vater mal ansprechen, ja, der kann dir einen Geheimtipp geben.
Aber so, letzte Woche wurde ja der Euro-Jackpot vergeben mit 120 Millionen.
Ja.
Und ich habe dann in unserem Trainerstab gesagt, das würde mich vollkommen überfordern. Ich will keine 120 Millionen haben. Und da sagte jeder, natürlich, warum denn nicht? Und was kannst du damit alles machen? Ich sage, nee, eigentlich bin ich total zufrieden, wie es ist. Und gut, wenn man jetzt sagt, kriegst eine Million, okay, ja, denn, ja, okay, aber 120 Millionen, was soll ich damit? Ich meine, ich brauche kein anderes Auto, ich habe ein wunderschönes Haus, ich habe einen schönen Garten. So, also meine Frau hat auch ein bisschen den Kopf geschüttelt, aber ich sage, nee, ich bin eigentlich zufrieden. Also ich bin eigentlich so rundum so entspannt, was das angeht. Natürlich ärgere ich mich manchmal über Sachen und so, das ist ganz klar. Und natürlich will man vielleicht auch nochmal das ein oder andere nochmal machen, aber grundsätzlich bin ich zufrieden. Und das finde ich super.
Schön zu hören. Also das ist ja auch sehr, sehr toll. Und ich finde diese Einstellung wirklich bewundernswert. Das ist ja, das hört man sehr selten heutzutage, diese Zufriedenheit.
Das hatte Klaus Meng auch bei unserem Interview auch gesagt. Die Folge kommt ja noch. Dass er auch gesagt hat, nö, ich bin wunschlos gerade glücklich. Ne? Und das war in der Woche vor der Dancecomp. Also da sagt er, ich bin wunschlos glücklich. Okay, gut. Ja. Dann ist das so. Aber das ist ja auf jeden Fall eine sehr positive Einstellung.
Ja, das ist ja auch jetzt so insgesamt mit dem Leben, dass man 2 gesunde Kinder hat, dass man jetzt bald Großvater wird, unsere Tochter ist schwanger im 7. Monat. So, das sind alles so Dinge, wo man sagt, ja, das passt alles gut zusammen. Letztes Jahr Marius und Vanessa dann, nicht Marius, Marius und Vanessa geheiratet. Jetzt werden wir Großeltern. Ja, was wünscht man sich mehr? Ist da alles super. Eigentlich ist da alles richtig gelaufen und man hat ein gutes Leben. Alles gut.
Sehr positive Einstellung und groß auch eine sehr gute, ein gutes Vorbild. Also da bist du auch ein sehr gutes Vorbild, dass man mit so einer Einstellung auch viel erreichen kann in seinem Leben. Ja, dann sind wir mit unserem Fragebogen durch. Danke, dass du das sehr, sehr ehrlich und sehr offen auch beantwortet hast. Wir haben noch ein paar Infos über kommende Veranstaltungen. Die Dancecomp ist ja jetzt für euch alle, die ihr das hört, vorbei. Das heißt, die können wir auch nicht mehr bewerben. Aber es gibt natürlich noch ein paar andere Veranstaltungen, die wir anprangern wollen. Nicht anprangern wollen, sondern bewerben wollen. Das ist zum einen in Bad Kissingen findet vom 1. August bis zum 6. August ein Lehrgang für alle Trainer statt. Da ist Trainer C Breitensport bis zum Diplomtrainer. Alle können da ihren Lizenzerhalt machen und da sind auch ganz, ganz tolle Referenten. Für Latein habe ich gesehen, Alan Thornsberg wird da sein. Für Standard sind Simone Segatori und Annette Sudol da. Und bei den Trainern C ist, denke ich, Steffen Zoglauer da und auch Oliver Kessle macht einen überfachlichen Teil. Also sehr kompetente Leute, die auf jeden Fall jedem noch etwas beibringen können. Wenn ihr noch Infos dazu braucht, findet ihr diese auf der TSTV-Website. Das ist tstvev.de. Und natürlich gibt es noch die German Open, die vom 8. bis zum 12. August stattfinden. Dort werden Grand Slams der Hauptgruppe in Standard und in den Lateintänzen stattfinden. Das heißt, in das höchste Turnier, was wir in unserem Verband haben, wird dort stattfinden. Und dort sind natürlich auch Marius, Christina und auch Thomas und Violetta am Start, um unsere deutschen Farben zu vertreten. Und das werden sie mit Sicherheit auch sehr gut machen, wie ich die 4 kenne. Ja, Horst, wir sind damit soweit durch. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und
war schön mit euch.
Ja, das war sehr schön mit dir. Sehr informativ. Und Leute, schreibt euch diese Tipps auf, hängt sie euch übers Bett und jeden Abend vorm Einschlafen nochmal dran erinnern.
Trainieren, anders wird es nicht gehen. Wenn ihr noch Fragen habt oder Vorschläge an neuen Gästen, die wir interviewen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@tnw.de oder besucht unsere Website podcast.tnw.de. Damit sind wir durch. Vielen Dank, Horst, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Spaß noch auf der Dancecom. Heute ist ja erst Freitag, hast noch zwei schöne Tage vor dir. Danke, Nick, dass du auch dabei warst, dir die Zeit genommen hast.
Sehr gern.
Und damit sind wir durch und wir hören uns dann bei der nächsten Folge vom Parkett ans Mikro wieder. Bis dann. Tschüss.